Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören den Predigttext aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht: Ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Liebe Gemeinde, unser großer Sohn geht jetzt in die 2. Klasse und er liest seit einiger Zeit ab und zu mal vor allem Witzbücher. Kürzlich fragte er mich: Papa, Papa, warum rief Eva im Paradies: Adam, wo bist du? Keine Ahnung. Weil Adam nicht Peter hieß, sonst hätte sie Peter gerufen. Naja, Sie haben es bestimmt gemerkt, eigentlich war es ja nicht Eva, die Gott, sondern Gott, der Adam gerufen hat. Aber irgendwie führt uns dieser Witz doch zu einer interessanten Frage. Warum heißt er denn nun eigentlich Adam und nicht Peter, Thomas, Christiane, Katrin oder Ingeborg? Weil Adama Erde heißt, würden Sie vielleicht sagen. Aber eigentlich können wir uns doch hier alle angesprochen fühlen, wenn Gott ruft: Wo bist du? Hören Sie nicht auch den Ruf Gottes? Es ist ein trauriger, vielleicht ein verzweifelter Ruf. Ein Ruf aus Gottes tiefsten Herzen. Ein Ruf voller Schmerz. Dieser Ruf verhallt in einer Welt, die sich immer wieder von Neuem von ihm abwendet und ihm den Rücken kehrt. Und warum ruft Gott Adam? Die Geschichte von Adam und Eva, die uns im ersten Buch Mose begegnet, erzählt auch etwas über uns. Warum hat Gott Adam gerufen? Adam ist nicht da. Da, wo er war, ist eine Leerstelle. Haben Sie schon einmal jemanden verloren, der Ihnen nahestand? Der Ruf Gottes beschreibt womöglich eine ähnliche Erfahrung. Was ist geschehen? Das hier ist doch kein Versteckspiel. Das ist ein: Ich habe die Verbindung gekappt. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ein nicht mehr erreichbar sein wollen. Vielleicht sogar ein: Für mich bist du tot. Und es ist auch nicht der Busch, hinter dem sich Adam versteckt und der ihn für Gott unerreichbar macht, sondern es ist die Grundhaltung des sich von Gott abwendenden Menschen, das nicht mehr bezogen sein wollen auf ihn, den Schöpfer. Ein Nicht-Wollen und auch ein Nicht-mehr-Können. Es ist die Grundhaltung des uns trennen Welten. In den familiären Tragödien unserer Tage finden sich ähnliche Muster immer wieder dort, wo Menschen einander vertraut haben und dann tief verletzt wurden. Tiefste Verletzungen erfahren oder sich gegenseitig zugefügt haben, wo Menschen zusammengehört haben und wo dieses Einssein gewaltsam zerbrochen wurde. Unsere Geschichte beginnt mit einem Zerbruch. Und wir müssen uns die Katastrophe vor Augen führen, um erahnen zu können, was Gnade ist. Das Heilmittel nämlich gegen die Not, die sich hier auftut. Wenn wir die Macht der Gnade verstehen wollen, müssen wir uns die Not vor Augen führen, deren Heilmittel sie ist. Uns trennen Welten von Gott. Unser Bibeltext spricht von dieser Gnade, durch die alles, was kaputt gegangen war, wiederhergestellt werden sollte. Im Johannesevangelium lesen wir im Kapitel 1, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Jesus Christus kommt in diese und in meine Welt. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern von Gott geboren sind. Kinder Gottes werden. Kinder zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen Vater haben. Und in diesem Bild zu bleiben, wo wir von Familie sprechen, gehört natürlich auch die Mutti dazu, wo sie Eltern haben. Eltern, auf die sie sich absolut verlassen können. Wer jetzt wieder Vater oder Mutter sagen kann, wer zu Gott Vater sagen kann, der muss wissen, was Gnade ist. Wer Gnade empfangen hat, darf wieder Kind Gottes sein. Soweit das, was in unserem Bibeltext zwar nicht explizit gesagt wird, aber doch vorausgesetzt wird. Weiter betont Paulus in unserem Bibeltext sehr nachdrücklich, dass jetzt die Zeit der Gnade ist. Dieses Jetzt unterstreicht in besonderer Weise die Relevanz der Botschaft von der Gnade für uns und für unser Leben. Jetzt steht hier im Gegensatz zu im Allgemeinen, im Abstrakten, Theoretischen, fern von meiner Lebenswelt. Dagegen ereignet sich im Jetzt meine ganz persönliche Begegnung mit Gott. In diesem Jetzt ist die Einladung Gottes an mich und an dich. Nicht im Morgen oder im Prinzip, nicht im nächsten Jahr oder in der Theorie und nicht im vielleicht später. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes, wie wir heute im Evangelium gehört haben. Wir wissen nicht, ob der reiche Jüngling, der entschlossen war, Jesus nachzufolgen, aber dann doch sehr an seinen Besitz hing, wir wissen nicht, ob er sich später doch noch umentschieden hat und vielleicht doch bereit war, alles aufzugeben. In dem Jetzt, als Jesus ihn anspricht, ist er nicht bereit und er geht traurig davon. Möglicherweise wird dieses traurig zum Motiv seines weiteren Lebens. In dem Jetzt liegt der Mut und der kühne Entschluss zur Umkehr, die Kraft einer mutigen, alles verändernden Entscheidung. Jetzt ist Schluss mit Halbheiten. Jetzt ist Schluss mit Lügen. Jetzt ist Zeit des Aufbruchs, Zeit der Sündenvergebung. Jetzt ist Hoffnung, Zeit der Heilung, Zeit für neues Leben. Es ist die Einladung zur Rückkehr in das Bezogensein auf unseren himmlischen Vater. Es ist der Entschluss zur Annahme der Gnade, zur Rückkehr zum Vater, dort, wo uns vorher Welten getrennt haben. Und wie kann das praktisch gehen? Im Jetzt beginnt etwas Neues, auch wenn es ein zartes Pflänzchen ist. Pflänzchen müssen gepflegt werden. Wir brauchen dafür Räume und Zeiten, die ich freischaufeln muss von meinen täglichen Mühen und Sorgen. Wiederhergestellte Beziehung zu Gott bedeutet nicht, dass ich noch eine zusätzliche Verpflichtung auf mich nehme, sondern dass ich ihm Raum gebe, mich von ihm durchdringen lasse. Das ist manchmal nicht leicht. Oft scheint es mir sehr schwer, innerlich zur Ruhe zu kommen, abzuschalten, still zu werden, im Gespräch mit Gott, in der Beziehung zu ihm anzukommen. Ich muss dazu meine Sorge und alles, was mich beschäftigt, loslassen können. Loslassen bedeutet auch Vertrauen. Vertrauen darauf, dass nicht ich es in der Hand habe, Vertrauen darauf, dass Gott das Wollen und auch das Vollbringen schenkt. Wo finden Sie diesen Raum? Gott bricht ein in mein Leben, wo ich ihm Raum dafür gebe, wo ich zur Ruhe komme. Die Form dieser Zwischenräume sind sehr verschieden und sie verändern sich im Laufe unseres Lebens. Sie hängen zusammen mit unserem Lebensrhythmus, mit unserer Eingebundenheit in Beruf und Familie. Meine Frau und ich, wir haben vor Jahren einmal bemerkt, dass wir zu wenig solcher Zeiten haben und dass unsere Wochen zu voll sind, dass es uns schwerfällt, Zeiten der Ruhe und der Gemeinschaft mit Gott zu haben. Daher haben wir uns damals für eine besondere Zeit der Stille entschieden, regelmäßig. Einmal pro Monat ein Stillewochenende im Kloster auf dem Petersberg. Das war für mich ein Prozess, ein Annähern, ein Tasten, ein Erfahrung sammeln. Wichtig war erst einmal die Entscheidung. Ich habe damals gemerkt, dass es mir gut tut, Spaziergänge zu machen. Wenn ich sitze, schweifen meine Gedanken ab. Im Gehen komme ich viel besser zur Ruhe, ins Gespräch mit Gott. Wo kommen Sie zur Ruhe? Zur Ruhe in Gottes Gegenwart? Kommen wir zurück zum Text. Wir wissen, was Gnade ist. Wir haben eine Vorstellung davon, was es heißt, dass jetzt die Zeit der Gnade ist. Und nun spricht Paulus in unserem Bibeltext noch von einem weiteren Aspekt. Wir sollen die Gnade nicht umsonst empfangen. Paulus berichtet hier von den Herausforderungen seines Lebens. Offenbar zeigt sich gerade im Gegenwind, an den Widerständen, mit denen er zu kämpfen hatte, dass er den richtigen Weg gewählt hat. In allen Schwierigkeiten, Herausforderungen, Nöten erweisen wir uns als Diener Gottes. Und jetzt kommt die lange Liste seiner Kämpfe und Siege. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einen ähnlich treuen Diener Gottes vorstellen, der uns noch etwas näher steht, da er aus unserer Heimatstadt kommt. Es ist August Tholuck. Tholuck, wer von Ihnen hat schon einmal von diesem Namen gehört? Geboren an der Schwelle zum 19. Jahrhundert, kam er in jungen Jahren nach Halle und hat, so kann man sagen, dem Bild unserer Stadt im gesamten 19. Jahrhundert seinen Stempel aufgeprägt. Deshalb nämlich, weil er selbst geprägt war durch das Licht der Gnade. Die Worte aus unserem Bibeltext können wir ein Motto über seinem Leben stehen. Die Gnade nicht umsonst empfangen und sich als treuer Diener Gottes erweisen, in allen Kämpfen und Herausforderungen. Mit 26 Jahren wird er als Professor für Theologie an die Hallische Universität berufen, übrigens ähnlich wie August Hermann Franke, gegen das einhellige Votum seiner Kollegen. Die entscheidende Prägung seines Lebens hatte er mit 19 Jahren empfangen, in einem Erweckungserlebnis. Hier war er von einem Skeptiker und Zweifler zu einem Kind Gottes geworden. Ein Erlebnis, das sein Leben von Grund auf umgekrempelt hatte und das er in einer Art Briefroman mit dem Titel Guido und Julius, die Lehre von der Sünde und vom Versöhner oder die wahre Weihe des Zweiflers verarbeitet hat. Einen kleinen Kreis von Betbrüdern findet er bei dem Stellmachermeister Wagner. Bald kommen weitere Mitstreiter dazu. Neben Tholuck, dem Theologieprofessor und Konsistorialrat, gehören der Landgerichtsdirektor von Gerlach, der Arzt De Valenti und ein weiterer Theologieprofessor dazu. Und dieser Kreis wird, wie seine Kritiker meinen, von diesem Kreis wird eine neue Epoche für die Geschichte des Pietismus in Halle eingeläutet werden. Das sagt nicht er selbst, sagen seine Kritiker. Der Weg, den Tolok hier antritt, ist alles andere als ein gemütlicher Spaziergang. Doch gerade in den größten Kämpfen wird ihm das Wort von Paulus ins Gedächtnis gekommen sein, die Gnade nicht umsonst empfangen und sich als treuer Diener Gottes erweisen. Nehmen wir nur das Jahr 1830. Gleich nach seiner Ankunft, einige Jahre, es waren vergangen, 4 Jahre. Es hatte sich aber gleich nach seiner Ankunft großer Widerstand formiert und stärkster Gegenwind. Seine Kritiker versuchten ihn, wo es immer möglich war, zu schaden. 1830 erscheint eine anonyme Schrift unter dem Titel Bericht über die Umtriebe der Frömmler in Halle. Ein gewisser Freimund Lichtfreund hatte die Treffen der Betbrüder ausspioniert und gibt genaue Auskünfte über deren Aktivitäten. Die gnadenlose, bissige und geradezu hasserfüllte Schrift hat allerdings auch amüsante Passagen. Etwa, wenn unser Lichtfreund eine Klassifikation der von ihm so heftig kritisierten Frömmler vornimmt, da findet er neben dem einfältigen, aber ehrlichen Betbruder den listigen Schlaufrömmler, welcher meint, dass es eben an der Zeit sei, den frommen und streng Gläubigen zu spielen. Insbesondere Engherzigkeit und Verdammungssucht wird Tolok von seinen Kritikern immer wieder vorgerufen. Doch was ist es, was den Menschen da als engherzig erscheinen lässt, was Tolok als engherzig erscheinen lässt? Bei demjenigen, der diesen Vorwurf trifft, wird man, so meint Tolok, nichts anderes finden. Bei demjenigen, den dieser Vorwurf trifft, wird man, so Tolok, nichts anderes finden als den Sinn der göttlichen Einfalt, welcher ganz auf Jesus Christus ausgerichtet ist, weil er nur das eine will und alles nur insofern, als es in dem einen ist. Da die Welt nicht in dem einen ihr alles gefunden hat, so schreibt er, so muss es ihr engherzig dünken, wenn der Christ in allem nur den einen liebt und nichts liebt, das er nicht in ihm und vor ihm lieben kann. Im selben Jahr, 1830, geht ein weiteres Ereignis in die hallische Stadtchronik ein. Nachdem Kollegen aus Toloks Umfeld 2 Professoren der Theologischen Fakultät in einer Fachzeitschrift kritisiert hatten, kommt es zu Tumulten. Aufgestachelte Studenten gehen wegen Verunglimpfung ihrer geliebten Professoren auf die Barrikaden, belagern Hörsäle, Vorlesungen von Tolok müssen aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Auf den Straßen erhebt sich der Mob, es folgen Demos, Fackelumzüge, Steinwürfe. Nur durch massiven Polizeieinsatz kann Toloks Haus gegen die aufgebrachte Meute gesichert werden. Szenen, wie sie uns aus unseren Tagen bei anderen Anlässen vertraut erscheinen. Auch hier wird sich Tolok wieder an die Worte von Paulus erinnert haben, die Gnade nicht umsonst empfangen und sich als treuer Diener erweisen. Bei all dem wirkt Tolok wie ein ruhiger Fels in der Brandung, strahlt Ruhe und eine eindrucksvolle Sanftmut aus. Die Quelle seines Friedens findet er im Jetzt, der Beziehung zu seinem Gott. Die erste und prägende Erfahrung der Gotteskindschaft ist, so sagt er, das Empfangen von Gnade. Und diese Erfahrung bildet die Basis für alles Weitere. Zu welcher Wichtigkeit man im späteren Leben auch immer aufsteigen mag, jede Stufe beginnt, so sagt er, wieder mit der untersten, dem Empfangen von Gnade, dem sich einfach nur beschenken lassen, täglich. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.